Ich bin in Arbeit für ein Thema für nächsten Sonntag, lade ich euch jetzt schon ein. Es wird dir sicherlich sehr helfen und ich hoffe, du verfestigst das dann auch. Aber heute will ich nochmal so einen Text mit euch anschauen, den ihr sicherlich alle schon gelesen habt, über den ich sicherlich schon öfter mal was gesagt habe, versmäßig immer auch wieder rein zitiert habe. Johannes 16. Tabea hat darüber mal toll gepredigt. Aber darauf gehe ich jetzt gar nicht so ein. Aber den hatte sie auch so als eine der Grundlagen genommen. Könnt ihr euch im Internet anschauen, anhören die Predigt. Ich hoffe, sie ist noch drauf. Für alle, die im Internet auch die Predigten mitverfolgt und die ihr sie auch downloaden wollt, ich habe gehört, dass manche Predigten so Aliensprache wären, so oder wie auch immer. Also wenn du dieses Problem hast, dann melde dich, denn du sagst, der Herr könnte Ihnen das ja offenbaren. Lass uns doch den normalen Weg gehen, du schreibst eine E-Mail. Dann sagst du, die kriege ich nicht runtergeladen, weil ich hörte, die Woche waren zwei, die bekam man nicht runtergeladen. Einfach eine E-Mail schreiben, wo es nicht funktioniert, und dann werden unsere Techniker sich drum kümmern. Das liegt daran, wir haben einen neuen Server, wir sind umgezogen auf einen größeren Server, und dadurch sind manche Sachen nicht schlussendlich geraten, wie wir es uns gewünscht oder geplant haben. So, von daher brauchen wir einfach euer Feedback. Meldet euch einfach zurück. Johannes 16, Vers 8. Lesen wir ab Vers 5, dass wir einen Zusammenhang haben. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, also Jesus, bevor er zum Vater geht, jetzt gehe ich aber hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, also Sachwalter, der Heilige Geist, der Parakletos, der Beistand, er wird dann, sonst wird er nicht kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden, also zu euch schicken. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Zukünftige wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Jesus sagt, alles, was dem Vater gehört, das gehört auch mir, also ihm. Und als Jesus zum Vater gegangen ist, dann hat er etwas klar gemacht. Er sagt, Gott sagt, alles ist euer, weil ihr zu Christus gehört. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Wir haben von der Bibel her das gleiche Erbteil, den gleichen Anteil des Erbes wie auch Jesus. Aber das ist nicht das Thema, wir müssen dies nur verstehen. Der Heilige Geist kommt und er will uns diese Dinge klar machen, er will uns diese Dinge offenbaren, damit wir es verstehen. Mein Ausgangspunkt ist trotzdem dieser. Er sagt, wenn aber jener, der Heilige Geist, kommt, dann wird er die Welt, diesen Kosmos, immer wenn es steht Welt, ist Kosmos, das ist dieses Weltsystem, bis auch hinein in die Beherrschung des Lufthimmels mit Engel, Dämonen und so weiter und dem ganzen Bereich des Irdischen. All das ist Kosmos. Aber vor allem auch dieses Weltsystem, in dem wir leben. Wir haben ja als Christen meistens immer gehabt, die Welt ist Frisur, Kleidung, wie man sich benimmt. Aber Welt ist ganz einfach das Kosmos, das ist das Weltsystem, in dem wir leben. Dieses gefallene Weltsystem. Es ist, die Bibel sagt, und Satan ist der Gott dieses Kosmos, dieser Welt. Jesus nennt ihn, er ist der Fürst dieser Welt, der Fürst dieses Kosmos. Seit Adam und Eva ihm das übertragen haben, seitdem ist er der Herr. Von daher konnte er auch ganz legal mit Jesus diskutieren und sprechen und sagen, Jesus, du musst nicht ans Kreuz gehen, du musst nicht sterben, du musst nur ganz einfach mich anbeten, dann übereigne ich dir diesen Kosmos. Und Jesus hat ihm nicht widersprochen, weil Jesus wusste, dass es ihm gehört, weil Adam und Eva einen Vertrag mit ihm gemacht haben. Jesus wusste, es gehört ihm. Aber Satan hat ihm so eine Abkürzung gesagt, du, Jesus, dein Vater Gott, den übergehen wir, genau wie er es schon mit Adam und Eva gemacht hat, wir übergehen ihn und du, Jesus, du wirst der neue Boss, der neue Herr. Ich übertrage dir alle diesen Kosmos mit all seinen Regierungsstrukturen, mit all seinen Reichen. Und wir wissen in der Versuchung, es heißt, und Satan zeigte ihm, der Teufel zeigte ihm die ganze Welt und alle Regierungen, alle Herrschaft und alle Schätze. Er ließ das vor seinen Augen wie ein Film vorüberlaufen. Ja, der Teufel kann in Versuchung uns auch Bilder und Filme vor die Augen führen. Und dann sind manches Mal Leute in diesem Irrtum, dass sie denken, sie haben eine göttliche Offenbarung. Dann muss ich sagen, ja, aber manches Mal ist es eine Offenbarung von dem Gott dieser Welt. Natürlich kann Satan uns bedrängen, betrügen, belügen. Natürlich kann er auch in unsere Traumwelt hineinwirken, um zu sehen, wie reagieren wir aufgrund von gewissen Träumen und Dingen. Also es ist schon, er kann das. Er kann das. Er kann sogar Dinge verhindern. Paulus sagt, ich habe mir öfters vorgenommen, zu euch zu kommen, aber der Satan hat's verhindert. Natürlich bedient er sich immer Menschen, um seine Dinge durchzuführen. Und an anderer Stelle sagt Paulus und fordert einmal die Gemeinde auf und sagt, dass sie doch intensiver ins Gebet gehen sollen und intensiver am Gebet anhalten sollen, damit ich nicht durch den Teufel verhindert werde zu kommen, sondern dass einfach göttliche Macht und Kraft in dem Bereich, in dem wir leben, dass wir da durchkommen und durchgehen. Also, wenn aber der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er diesen Kosmos, diese Welt überführen. Ich denke mal, heute Abend sind vielleicht fast alle gläubig hier an Jesus. Das heißt, du bist irgendwann mal überführt worden, überzeugt worden. Luther sagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, dann wird er die Welt strafen. Strafen ist nun mal absolut nicht das Wort, sondern es ist überzeugen, überführen. Er wird klar machen, er wird sagen, du hast bisher so gedacht, so gelebt, so geglaubt, das war verkehrt. Und der Heilige Geist kommt und überzeugt uns von dem Richtigen. Davon spricht es. Der Heilige Geist wird kommen und die Welt überführen. Er wird sie überzeugen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, bedeutet ganz einfach, dass man ohne Jesus gelebt hat. Dass man sagte, ich brauche keinen Jesus. Und der Heilige Geist wird überzeugen, du brauchst Jesus. Die beste Predigt kann vielleicht den Intellekt eines Menschen erreichen. Sie kann ihm klar machen, dass die Erlösung durch Jesus nötig ist. Sie kann ihm klar machen, was du denkst, ist verkehrt. Sie kann ihm klar machen, die Predigt, du lebst verkehrt. Aber überzeugen, als göttliche Offenbarung von Überzeugung, dass ich meinen Kurs ändere, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und ich kann mich theologisch bemühen und anstrengen, so viel ich will. Ich kann dein Gehirn erreichen. Ich kann dein logisch, denkmäßig dich überzeugen. Aber das führt noch nicht unbedingt zu einer Veränderung des Lebens. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das bringt mich natürlich auch in eine ungeheure Entspannung, weil ich weiß, dass ich meinen Part tue und auch zu tun habe, aber dass es auch einen zweiten Part gibt, nämlich den göttlichen Part, nämlich Menschen eine Offenbarung zu geben, sie in ihrem Geist und in ihrem Denken, aber vor allem auch in ihrem Geist zu überzeugen von der Richtigkeit des Wortes Gottes. Wenn aber jener, der Heilige Geist, gekommen wird, wird er die Welt überführen, überzeugen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Sünde, Hamartia. Das Wort Sünde ist Hamartia. Es gibt noch Paraptoma, aber hier ist Hamartia. Hamartia ist Zielverfehlung. Hamartia bedeutet, ich gebe mir die beste Mühe, Treffer zu landen, und trotzdem lande ich keine Treffer. Ich war ja früher im Schützenverein, als ich noch mehr Zeit hatte. Und ich muss dir sagen, wenn wir da standen als Schützen und du hast dir die beste Mühe gegeben und du wusstest nur eins, du willst besser sein als die Schützen links und rechts neben dir. Und du hast geschossen und du sagst, ich will ins Schwarze treffen, weil dann bist du der Gewinner, dann bist du der Sieger. Ich will ins Schwarze treffen. Und doch, bei aller Mühe, bei aller Ernsthaftigkeit, bei aller Aufrichtigkeit, landete der Schuss manches Mal ganz schön weit draußen. Und wenn jemand sagt, Herbert, du hast dir nicht richtig Mühe gegeben, doch, ich habe es. Ich wollte auf jeden Fall ins Schwarze treffen. Aber ich schoss daneben. So, im Leben streben oder steuern wir manches Mal Dinge an und wir sind überzeugt, das ist das Richtige. Wenn ich das tue, dann lande ich den Treffer in meinem Leben. Wenn ich das tue, dann wird es gut laufen. Wenn ich das tue, dann werde ich Erfolg haben. Wir sind überzeugt davon. Auf der Denkweise, dem Denksystem dieses Kosmos, dieser Welt. Aber der Heilige Geist kommt und sagt, du hast versucht, deine Seele in Ordnung zu bringen. Du hast versucht, in deiner Seele heil zu werden. Du hast versucht, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau vielleicht zu sein. Du hast alles versucht, aber du hast es bisher ohne Jesus versucht. Und deshalb schießt du im Leben daneben. Und der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist überzeugt und sagt, du brauchst Jesus, damit du nicht mehr am Ziel vorbeischießt. Damit du nicht mehr am Ziel vorbeischießt. Aber wir sind, als Menschen sind wir gewohnt, so in Unabhängigkeit zu leben. Wir wollen unser Ding eigenständig machen. Wir haben unsere Ideen, unsere Überlegungen. Und wir sagen, so muss man leben und dann funktioniert das schon. Aber es funktioniert nicht. Und der Mensch sucht viele Quellen. Und wenn wir denken, gerade auch hineinschauend in unsere Gesellschaft, Menschen, die im Okkulten hineingehen und hoffen, da eine Antwort zu finden, im Esoterikbereich, sie hoffen, eine Antwort zu finden. Menschen, die überall versuchen, einen Weg zu finden, in religiösen Irreführungen, die oft christlichen Anschein haben. Man versucht, irgendwie zum Ziel zu kommen und doch verfehlt man das Ziel. Religion und Wege außerhalb von Jesus bringen uns nicht wirklich Erfolg, vor allem schon gar nicht bleibenden Erfolg für die Ewigkeit, für das, was Bestand hat über dieses Leben hinaus, nämlich wenn wir sterben und dann in die andere Welt hinübergehen. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überzeugen. Er wird sie überführen von der Zielverfehlung, von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, weil sie nicht an mich glauben eigentlich. In deinem Leben sagt Jesus mit anderen Worten, der Heilige Geist wird dich überzeugen, es geht einfach schief in deinem Leben, weil du nicht die Dinge unter Jesus machst. Weil du Dinge nicht unter Jesus machst. Wir wollen manchmal Dinge mit Jesus machen. Wir wollen Dinge mit Jesus machen. So ungefähr, ich muss einkaufen und du hast deinen Einkaufswagen voll und sagst, kostet 50 Euro. Du erledigst die Sache mit deinem Fuffi, den du in der Tasche hast. Und Jesus ist manches Mal so den wir so bei uns tragen, wie den Euro im Portemonnaie. Wenn es dann doch nicht mehr geht, ich habe ja dann immer noch Jesus. Ich habe ja immer dann noch den Jesus bei mir. Und dementsprechend sieht auch unser Leben aus. Denn den größten Teil meistern wir, wie wir wollen. Und ich spreche jetzt erstmal ganz klar von dem Menschen ohne Gott. Ohne Gott. Dem Menschen ohne Christus. Der Heilige Geist wird also überführen von der Sünde, Hamartia, dass sie nicht an mich glauben. Er wird von der Gerechtigkeit überzeugen. Und da hat er natürlich dann bei den Gläubigen schon ein ganz schön großes Werk aufzutun. Menschen, je nachdem, in welchem Umfeld von Gemeinde und theologischem Verständnis, in welchem Umfeld Menschen in Gemeinde kommen, werden sie glauben, ich war Sünder und ich werde immer ein Sünder bleiben. Da bleibt man natürlich auf der Babystufe seiner Erkenntnis stehen. Weil wenn wir zu Jesus Christus gekommen sind, gerechtfertigt worden sind durch den Glauben Jesu Christi, dann sind wir von da an nicht mehr Sünder. Von da an sind wir Heilige und Geliebte. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind nicht mehr Sünder. Und das macht die Schrift ganz klar und deutlich. Ein Sünder ist jemand, der ein Zielverfehler ist. Hamarton. Ein Hamarton, nicht ein Hammer, sondern Hamarton. Ein Zielverfehler. Aber mit Jesus bin ich kein Zielverfehler mehr. Weil mit Jesus kann ich auf der Geraden sein und komme ich auf die Gerade. Und mit Jesus kann ich den Durchblick haben. Mit Jesus kann ich unter Führung laufen. So, der Heilige Geist wird auch kommen und überführen von Gerechtigkeit. Er wird sagen, hey, du brauchst nicht mehr für deine Sünden irgendetwas zu leisten. Du musst nicht irgendein Opfer bringen, damit du vor Gott gut dastehst. Es gibt nur einen Weg, einen einzigen Weg, um vor Gott gut dazustehen. Und das ist, Jesus Christus zu haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wir sind gerechtfertigt worden, allein durch die Gnade. Allein durch das Werk Jesu Christi. Gerechtfertigt durch den Glauben Christi. So, und der Heilige Geist, das ist seine Aufgabe. Und ich glaube, einen Menschen von Sünde zu überführen, fällt ihm in der Regel meistens leichter, als einen Menschen zu überzeugen, du hast jetzt Jesus, du bist von neuem geboren, du gehörst jetzt zu ihm und jetzt bist du Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und dann kommen wir und dann sehen wir unsere Schwächen, dann sehen wir unser Versagen und dann stolpern wir. Wir sind aber dadurch, dass wir zu Jesus gekommen sind, in sein Reich gekommen. Und wir sind jetzt in den Ordnungen, in den Gesetzmäßigkeiten seines Reiches. Und das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will dir klar machen, du bist jetzt Gottes Gerechtigkeit durch Christus. Du bist das jetzt. Und da geht es nicht darum, was ich fühle oder was ich denke. Wenn ich Christus in meinem Leben habe, Vergebung empfangen habe, das Blut Jesu Christi mich gereinigt hat von aller Ungerechtigkeit, dann bin ich und ich glaube, dass Jesus alleine genügt zum ewigen Heil. Dann bin ich gerechtfertigt durch Glauben. Die Bibel nennt mich Gottes Gerechtigkeit. Die Bibel nennt es sogar so, dass ich gerecht bin, so gerecht wie Gott ist, wie Jesus ist. Weil wir dasselbe glauben, wie er glaubt. So, und davon musst du überzeugen. Überzeugen auch von dem Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und dann gibt es Menschen, die sind zu Jesus gekommen, sind nicht mehr auf dem Weg der Ziellosigkeit. Sie glauben auch an die Erlösung, aber sie glauben nicht, dass sie Autorität haben über die Macht der Finsternis. Sie glauben nicht, dass dass das, was Jesus gesagt hat, Wahrheit ist. Jesus hat gesagt, siehe, ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die gesamte Gewalt des Feindes. Darüber gebe ich euch Exousia, Vollmacht, Autorität. So, und jetzt unser Denken. Wir sind gewohnt, früher vom Teufel, sage ich mal, gerade Leute, die damit zu tun hatten, wir sind gewohnt, es gewohnt gewesen, dass er uns manipuliert, dass er uns reitet, wie er immer will, wie immer er will, dass er uns Bilder vor die Augen stellt und sonstige Dinge tut. Wir sind das gewohnt. Und jetzt kommt der Heilige Geist, Jesus kommt und erklärt es erstmal, der Heilige Geist will uns jetzt von dieser Wahrheit überzeugen. Der Heilige Geist sagt, du bist nicht mehr unter diesem Tyrannen. Das ist nicht mehr dein Leben. Du bist nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis. Du bist nicht mehr unter diesem Tyrannen. Du bist befreit worden. Du bist gerechtfertigt worden. Und was steht geschrieben in den Briefen? Jesus ist gekommen und er hat den Feind entmachtet. Er hat ihn entmachtet. Und es ist, liegt an dir, ob du Finsternis, auch dämonische Kräfte, die dich vielleicht bedrängen oder quälen wollen, es liegt an dir, ob du sie zurückweist oder nicht. Eins versichere ich dir, Jesus wird sie nicht zurückweisen, weil Jesus sie schon besiegt hat. Und Jesus sagt, der Feind hat kein Recht, dich zu manipulieren. Der hat kein Recht, dir Dinge vor die Augen zu stellen. Der hat kein Recht zu all dem. Der Feind ist entmachtet. Und wir, der Heilige Geist will uns überzeugen davon, dass wir Haltung einnehmen. Und wenn wir bedrängt werden von Finsterniskraft, dass wir hergehen und sagen, nein, in Jesu Namen, du hast kein Recht in meinem Leben. Du hast kein, wenn wir das nicht tun, wird dir kein Befreiungsgebet der Welt was nützen. Selbst wenn Jesus vom Himmel leibhaftig heute nochmal erschiene und sagte, ich setze dich jetzt frei, wenn du nicht glaubst, dass du die Autorität über die Macht des Feindes hast, wirst du morgen, obwohl du heute eine persönliche Befreiung von Jesus erlebst, wirst du morgen wieder beherrscht und besetzt sein. Du musst deine Autorität üben. Das kann ich dir logisch in den Verstand bringen. Und ich bete, dass der Heilige Geist dich davon überzeugt, dass es nicht nur im Hirn oben ankommt, sondern auch in deinem Geist, im Herzen ankommt und weißt, ja, ich habe Macht, Autorität über die Macht des Feindes und nichts, wie Jesus sagt, wird mich von ihm in Zukunft beschädigen. Der Teufel kann einen gläubigen Menschen nicht antasten. Kann er nicht. Es sei denn, du gibst ihm die Erlaubnis. In 1. Johannes 5, 18 steht geschrieben, wer aus Gott geboren ist, bist du aus Gott geboren, von neuem geboren? Wer aus Gott geboren ist, den tastet der Arge nicht an. Weil als du wiedergeboren wurdest, Jesus in dein Leben kam, dann wurdest du markiert vom Himmel. Du wurdest markiert mit dem Blut Jesu. Du läufst durch diese Welt und jeder dämonische Geist sieht, der gehört zu Jesus. Du musst nicht bekennen, hallo Teufel, hör zu, ich habe mich bekehrt. Nicht antasten, bitte. Hast du gehört? Und du denkst, naja, der ist vielleicht gerade schwerhörig, dieser Geist. Hallo, nicht antasten, siehst du? Und der Teufel sagt, oh, da ist jemand ängstlich. Da können wir arbeiten. Jungs, auf an die Arbeit, sagt er seinen Untergebenen. Und dann kommen die und sagen, bei dir ist das anders. Du hast die Autorität noch nicht. Du bist ja erst 20 Jahre gläubig. Da hat man das noch nicht. Das kommt erst, wenn die Zähne ausfallen und du 90 bist. Kurz bevor du in die Kiste hüpfst. Oder man dich reinlegt. Dann kommt es. Nee. Von der Sekunde an, als du dich bekehrtest und von neuem geboren wurdest, fand ein Herrschaftswechsel statt. Von diesem Moment an bist du markiert vom Himmel. Es ist der Name Jesus, der auf dir steht. Es ist das Blut Jesu, das dich markiert. Und es ist auch, was der Teufel sieht, dein neugeborener Geist. Früher sah er dich ohne Jesus und er sah, oh, kein Jesus im Geist, kein Jesus in diesem Leben gehört noch zu uns. Aber jetzt, als du Jesus dein Leben gabst und zu Jesus kamst, und dann kommt er und er will vielleicht wie jeden Tag, will der Feind kommen und sagen, so, dann werden wir mal heute wieder unsere Quälaktion starten. Und er kommt und auf einmal leuchtet Jesus aus dir raus. Und er sagt, oh, 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 oh. Und dann fängt er an, dich zu bearbeiten, dass du nicht so weit bist, dass es bei dir noch nicht so ist. Vielleicht bist du ja auch nicht richtig wiedergeboren. Und er wird das finden, was du vorher geglaubt und gelebt hast. Er wird immer auf dem alten Weg kommen. Und der Heilige Geist sagt, wenn man mir doch endlich glauben würde, wenn ich doch endlich im Herzen mal dieses Bling, dieses Überzeugen machen könnte, du bist nicht länger unter falscher Herrschaft. Und ich bete zu Gott, dass er dir das offenbart. Als Menschen sind wir natürlich immer wieder auch geneigt, wenn wir jetzt zu Jesus gekommen sind, sind wir geneigt, in unsere alten Lebens- und Verhaltensmuster zurückzufallen. Denn wir haben ja schließlich unser Leben bis zur Bekehrung, bis zur Hinwendung zu Jesu, haben wir unser Leben irgendwie gelebt. Und wir versuchen immer wieder Quellen, wir haben es vor unserem Bekehrtsein, also vor unserer Wiedergeburt, waren wir es gewohnt, irgendjemand muss mir helfen, irgendjemand muss für mich eintreten. Wir waren gewohnt, die Waschmaschine hat, der Schlauch ist geplatzt, alles ist überschwemmt, ganz klar, Versicherung anrufen, Schaden melden. Und dann auf einmal sagt die Versicherung, ja, Sie sind ja gar nicht, dieser Schaden ist ja gar nicht versichert. Ist ja ganz klar, dann werden wir unseren Vater oder Mutter oder sonst jemand angreifen oder den Pastor, weil er das vielleicht auch in der Predigt nicht gesagt hat. Wieso habt ihr uns nicht gesagt, dass man eine Hausratversicherung abschließen muss? Wieso habt ihr mir das denn nicht gesagt? Es ist so, wir sind so gewohnt, jemand soll immer für uns den Schaden bezahlen. Wenn jetzt schon nicht versicherungsmäßig, dann doch denkmäßig, hätte man mir das gesagt, dann wäre das jetzt alles abgesichert. Wir sind gewohnt, immer soll für uns jemand im Leben so den Kahn aus dem Dreck ziehen. Dieses Muster wird uns auch bei unserer neuen Geburt in das neue Leben erst auch mal hinein begleiten. Denn eins wollen wir immer festhalten und klar machen, Schuld ist ein anderer, nicht ich. Nicht ich. Schuld ist immer ein anderer. Aber die Bibel sagt, jeder Mensch wird für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Wenn du in die Bibel reinschaust, da gab es Könige und Menschen, die zum Volk Gottes gehörten. Und diese Menschen, die waren gewalttätig. Sie waren Mörder. Sie waren Leute, die sich um Gott nicht geschert haben. Und doch waren sie Verantwortliche im Reich, im Volk Gottes dort. Und sie sind schlimme Menschen gewesen, Götzendiener gewesen. Und dann bekommt so ein Mensch, bekommt einen Sohn. Und dann heißt es, der Sohn aber war nicht wie sein Vater, sondern der Sohn, von klein an fürchtete er den Herrn. Ja, wie kann denn sowas passieren? Der müsste doch jetzt voll das Muster seines Vaters weiterleben. Er müsste doch bis in die vierte Generation jetzt den Fluch des Vaters haben. Das ist ja jetzt wohl mal ganz schön mies. Wieso lebt er auf einmal so gerade? Das heißt, er fürchtete Gott, er ehrte Gott und er tat nicht, wie sein Vater tat. Damit will ich sagen, wir können Schuld nicht immer abschieben auf andere. Und manches Mal siehst du, jemand lebt total gut und seine Nachkommen leben total schlecht. Schauen wir den Salomo an. Und ich denke, das ist so der Punkt, den wir als Gläubige oft erleben. Wir hatten in der Bibelschule Jack Hayford als Sprecher gehabt, bei unserer Videobibelschule. Und er hat davon gesprochen, von diesem unserem Leben, auch im Alltag, oder auch dieses, dass das Herz nicht in Integrität ist, nicht vor Gott ist. Wir lassen in unserem Gläubigsein manchmal Dinge zu. Wir sind zu Gott gekommen, wir sind überführt worden, überzeugt. Meine Zielverfehlung, Sünde ist, weil ich nicht mit Jesus war. Jetzt bin ich mit Jesus. Wir sind überführt worden, ich bin jetzt Gottes Gerechtigkeit durch den Heiligen, durch das Werk Jesu Christi. Wir sind überführt worden vom Heiligen Geist, überzeugt worden, dass der Fürst dieser Welt nicht mehr an uns und nicht uns antasten darf. Er darf es nicht. Wir sind davon überführt worden. Und doch sind wir immer wieder als Menschen geneigt, nicht Gott zu unserer Quelle zu machen. Nicht Gott zu unserer Quelle zu machen. Dass wir Quellen außerhalb suchen. Jack Hayford hat zum Beispiel, so als kleiner Junge, er bekam dann von seiner Mutter immer etwas Geld, um für das Schulbrot sich beim Metzger Wurst zu kaufen. Und dann hat er diese große, schöne, lange Wurst, Salami oder wie auch immer gehabt. Oder Leona, was du immer auch magst. Und er sagt, du gingst hin und du wolltest nur eine Scheibe für dein Brötchen haben. Und er geht her, da ist dieses lange Teil, er legt das auf diese Schneidmaschine und einmal eine Scheibe weg. Du siehst nicht, dass diese Wurst kleiner geworden ist. Sie ist immer noch so groß. Sie ist immer noch so lang. Aber am Nachmittag kommt noch jemand, eine Scheibe weg, man sieht es nicht. Aber wenn du vielleicht, je nachdem wie das Geschäft läuft und wie diese Wurst gefragt ist, wenn du dann irgendwann nach ein paar Tagen vielleicht in dieses Geschäft kommst, du, der du die Wurst noch so lang kennst, du kommst hin und willst wieder eine Scheibe Wurst holen für dein Schulbrötchen und auf einmal ist die Wurst so klein. Durch den Abstand sehen wir, wie krass sich Dinge verschlimmert haben. Und wir in unserem Leben, wir sehen das oft nicht. Und wir geben, die Bibel sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt ihm keinen Topos. Keinen Raum. Und wir kommen und wir sind da mal ein bisschen Unaufrichtigkeit. Ist ja nur ein Scheibchen, das abgeschnitten wird. Da haben wir uns erlaubt, zu hassen oder gemein zu sein. Wieder ein Scheibchen abgeschnitten. Immer diese Kompromisse. So, es ist ja nicht schlimm, es fällt ja noch gar nicht auf. Wenn dich jemand anschaut, sagt er, nö, da fehlt noch nichts. Ist noch alles in Ordnung. Aber so Scheibchen für Scheibchen wird von unserer Integrität, von unserem Glauben, von unserer Hingabe an Gott abgeschnitten. Ich bleibe mal bei der Hingabe an Gott. Als wir uns zu Jesus bekehrten, da war er unser Ein und Alles. Wir haben ihn geliebt. Und wir wären für ihn durchs Feuer gegangen. Manche Leute, wie sage ich mal, sind bereit für Jesus durchs Feuer zu gehen, aber nicht durchs Wasser der Taufe. Aber auf jeden Fall durchs Feuer. Auf jeden Fall, wir haben ihn geliebt und wir lieben ihn. Aber immer wieder passiert es auch im Leben, dass wir unseren Blick, unsere Ausrichtung verlieren, verschieben, dass wir nicht mehr Jesus unsere Quelle sein lassen. Jesus sagt, dass er die Quelle ist, richtig? Er ist die Quelle. Jesus ist unsere Quelle. Aber Gott sagt etwas in Jeremia, und das ist mir so die Tage aufgefallen, deshalb will ich das mit euch auch nochmal lesen. In Jeremia Kapitel 2. Ich hatte vorher für die Ungläubigen, für die gesprochen, also aus dem Bereich, als wir noch nicht gläubig waren, gläubig wurden. Der Heilige Geist überzeugt von der Sünde, Zielverfehlung in unserem Leben, weil wir nicht an ihn geglaubt haben. Von der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und dass wir auch Gottes Gerechtigkeit sind. Von dem Gericht, dass der Fürst, interessanterweise, er wird überführen vom Gericht. Wir würden sofort denken, oh, dass wir vielleicht mal ins Gericht kommen. Nein, vom Gericht, das an dem Fürst dieser Welt verübt wurde, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das musst du wissen, er ist gerichtet. Und du gehörst zu Jesus, du gehörst nicht mehr zu ihm. Aber Jesus und der Herr, der Gott, der Vater, beklagt hier durch den Propheten in Jeremia 2, Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, den Born oder die Quelle, lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborsten, also zerbrochene, mit Rissen Zisternen, die kein Wasser halten. Das fließt einfach durch diese Risse raus, durch diese Risse durch. Also Gott sagt, zwiefach Böses, zwiefache Zielverfehlung tut mein Volk. Zum einen, mein Volk verlässt mich. Und wir müssen es sehen, ich bleibe jetzt bei diesen Scheibchen. Wir sind als Gläubige, Wiedergeborene, den Herrn liebende Menschen. Wir sind nicht solche, dass wir also heute noch himmelhoch begeistert, freudig für Jesus sind. Und auf einmal morgen verlassen wir ihn. Wir machen uns löchrige Brunnen. Nein, das ist ein Prozess. Wenn wir uns von Jesus entfernen, geschieht das immer scheibchenweise. Der Teufel sagt sich, der liebe Gott hat viel Zeit für Erlösung und um uns umzugestalten, uns zu verändern in das Bild Gottes, wenn wir uns in das Bild Jesu, wenn wir es zulassen. Aber der Teufel sagt, ich habe auch Zeit. Ich muss nur scheibchenweise immer wieder ein Stück aus diesem Leben abschneiden. Es ist ja nicht schlimm, jetzt mal nicht in Gottes Wort zu gehen und den Herrn anzubeten. Ein Scheibchen weg. Man muss es ja auch nicht übertreiben, ständig in die Gemeinde zu gehen. Nächste Woche also wieder so ein Scheibchen weg. Die Wurst ist immer noch groß. Wir sind noch gut in Kraft. Es geht uns noch gut mit Jesus. Aber es sind schon zwei Scheibchen weg. Und dann kommt das nächste. Was? Natürlich habe ich meine Brüder und Schwestern geliebt. Und ich habe, wenn mir jemand etwas tat, die Liebe rechnet das Böse nicht zu, sie lässt sich nicht erbittern. Aber man muss auch mal Tacheles reden, dem werde ich jetzt mal zeigen, wo es lang geht. Scheibchen ab. Und wer in Sprachen redet, der auferbaut sich selbst. Naja, man kann ja auch fanatisch charismatisch sein. Ich lasse das einfach Scheibchen weg. Niemand fällt plötzlich vom Glauben ab. Niemand. Das geschieht scheibchenweise. Aber auf einmal ist die Wurst zu Ende. Und dann hängt man da, nur noch in seiner Pelle. Das Reststückchen, das die Metzger dann in den Eimer schmeißen und dann an die Tierleute, so die Tiere haben, dann abgeben oder so einen Eimer für 1 Euro verkaufen vielleicht und so weiter. Ja, kannst du gute Leckereien noch drin finden, musst halt mal stöbern. Okay. Aber es ist immer scheibchenweise. Alles geschieht scheibchenweise. Und das ist, wir haben unsere Hilfe früher beim Herrn gesucht. Wenn wir ein Problem hatten, wenn wir Schmerz in der Seele hatten, wenn wir Not hatten, dann sind wir zum Herrn. Und wir haben unser Herz vor ihm ausgeschüttet. Wie sagt es der eine Liederschreiber? Ich schütte mein Herz vor dir aus. Gib dir all mein altes Leben, denn dann wirst du Neues geben. Alles Tote muss daraus. Ich schütte mein Herz vor dir aus. Wir haben unser Herz vor Gott ausgeschüttet. Wir haben, wenn wir merkten, da sind Dinge, die passen nicht in dieses neue Leben, dann haben wir gesagt, raus damit, das wollen wir nicht. Aber man hat Dinge erlaubt. Stück um Stück. Man kann es auch umgekehrt machen. Da ist so ein aufgepumpter Fußball, ja, nehmen wir so einen Fußball. Und den hast du an der Leine und der hängt im Wasser. Warum du ihn jetzt im Wasser hängen hast und an der Leine, wollen wir nicht untersuchen. Aber er hat oben auch eine Öffnung, ja, dann kann er nicht mehr aufgeblasen sein. Okay, also das ist so, da ist so, oder sagen wir eine Schale, siehst du, oder so ein Bötchen, nehmen wir so ein kleines Boot. Und dann kommst du ein Steinchen rein und nochmal ein Stein rein. Macht ja nichts, das Boot schwimmt ja noch. es ist noch alles in Ordnung. Und du tust noch einen Stein rein. Siehst du, was dieser Pastor will? Der hat gesagt, tu keine Steine ins Boot, tu nichts Verkehrtes rein, sonst sinkt das Boot. Ich habe jetzt schon 5 Steine reingetan, das Boot ist immer noch nicht gesunken. Beweis, Pastor lügt. Aber du tust noch ein paar Steine rein und noch ein paar Steine rein und noch ein paar Steine rein. Naja, und je nachdem, welchem religiösen Status du bist, sagst du, oh, liegt jetzt schon ganz gut im Wasser. Aber untergehen? Nee. Aber es kommt der Tag, dann tust du den letzten Stein rein und dann sinkt das Boot. Und so ist das, wenn Menschen abfallen vom Glauben. Unser Beruf, unsere Schule, unsere Uni. Ich muss das jetzt. Wir zäumen die Dinge manchmal so verkehrt auf. Du glaubst gar nicht, auch egal wie du beruflich angespannt bist. Einfach mal deinen Schreibtisch, deinen Computer, deinen Arbeitsplatz einfach mal zu verlassen und zu sagen, ich werde gehen und mich mal 2-3 Stunden mit meinen Brüdern und Schwestern zusammen mit Gott erfrischen. Das bringt dich in auf eine neue Plattform. Da weht wieder mal die Luft des Himmels durch dein Gehirn, durch deine Gedanken. Und dann gehst du nach Hause und dann hast du mehr Vitalität und Kraft und dann, wow, und auf einmal kommen wieder Ideen. Wir zäumen das oft so falsch auf. Ich erinnere mich, ich habe ja so die ganzen oder sehr viele Bücher, es gibt ja bestimmt noch mehr, aber sehr viele Bücher gelesen, ich habe sie verschlungen über die Eroberung vor allem auch Nordamerikas, Südamerika, aber vor allem Nordamerikas. Und ich habe diese oben St. Lorenz Strom rauf, diese ganzen Bereich Kanada oben hin, da waren damals diese Pelztierjäger. Und diese Pelztierjäger, das war ein heißer Kampf. Wer zuerst bei den Indianern war, bekam die besten Felle. Die Nachzügler bekamen eher den Ramsch, was übrig war. Aber die besten Felle bekamen die, die zuerst da waren. Deshalb gab es verschiedene Handelsgesellschaften, die haben gesagt, es gibt keinen Ruhetag. Und das Ganze wurde ja per Kanu im Wasser, wurde das alles bewältigt. Und sie haben gekämpft und gerudert. Und da gab es eine christliche Handelsgesellschaft, das war ein gläubiger Chef. Und er hat gesagt, wir als gläubige Firma, wir werden einen Ruhetag in der Woche haben. Und natürlich war das Gelächter und das Gespött der anderen groß. Sie sind natürlich alle ziemlich zur gleichen Zeit immer los, wenn die Saison dann losging. Und dann diese ganzen Handelsgesellschaften, die mit ihren Kanus unterwegs waren, die haben 7 Tage durch. Und die anderen, die jetzt einen Tag einfach sich entspannen wollten und Gott Ehre geben wollten, die haben tatsächlich einen Tag ausgesetzt und haben gesagt, dieser Tag gehört Gott. Und man hat gesagt, ja, dumme Jungs, hat man gesagt. Und dann, 6. Tag, Ende, man geht ans Ufer und diese Leute, sie gingen ans Ufer, ruhten sich aus und haben einen Tag Pause gemacht. Sie hatten den Sonntag gewählt. In der Bibel gibt es aber nicht nur Sonntag, als bei uns ist natürlich schon angenehm, weil wir alle Sonntag ziemlich auch frei haben. Aber in der Bibel gibt es keine Sabbate, keine Neumonde, keine Feiertage mehr. Seit Jesus gekommen ist, ist jeder Tag für die Gläubigen heilig. So steht es geschrieben. Wir haben eigentlich jeden Tag Sonntag. Und an einem Tag haben wir richtig Sonntag. Okay? So. Doppelte Sonntag. Und die blieben. Und die anderen ruderten weg. Aber am Montag, da haben die losgelegt. Und im Lauf der Woche haben sie die anderen überholt. Dieser eine Tag hat sie gestärkt, hat sie gekräftigt. Sie hatten neue Energie. Sie haben sie überholt. Ans Ufer, Am sechsten Tag auch hier und wieder ruhen. Die anderen sind dann vorbeigezogen. Aber kannst dir vorstellen, der Abstand wurde kürzer. Und ich fand das so spannend in diesem Buch. Die sagten, ich gönne mir einen Tag der Ruhe, den ich Gott widme. Ich gönne mir diesen Tag der Ruhe. Die waren immer zuerst da. Wir sehen, wir zäumen das manches Mal so verkehrt auf. Und das so geht scheibchenweise oder steinchenweise unser Boot unter. Einmal in die Gemeinde ist schon nicht schlimm. Wie sagte mir vor kurzem jemand, sagt es so schade, war so ein guter Mann in der Gemeinde. Und er hat sein Leben Jesus hingegeben. Und er war da. Aber dann, da mal gefehlt. Und jetzt? Er sagt, er kommt höchstens 2 bis 3 Mal im Jahr in die Gemeinde. Aber er versichert uns ganz klar, ich stehe hinter der Gemeinde, ich bin mit euch, ihr könnt auf mich zählen. Nur wo? Man lebt hinterher im Selbstbetrug. Und das ist immer. Lass nicht zu, dass der Teufel dir Dinge abschneidet. Und dann, natürlich geraten wir in Not. Wenn wir dann die Quelle Jesus verlassen haben. Wenn wir dann unsere Hilfe nicht mehr bei Gott suchen. Weil wir ja auch noch ein anklagendes Gewissen haben. Unser Herz verdammt uns. Du läufst nicht mehr so gerade. Und jetzt laufe ich nicht gerade. Jesus, oh Gott, da müsste ich ja wirklich jetzt Buße tun. Dann fangen wir wieder an, Menschen anzurufen. Wir rufen unseren Seelsorger an vielleicht, unseren Pastor, unseren Hauszelleiter, unseren Psychiater. Wir rufen all die Leute an und wir machen löchrige Brunnen, die nicht Wasser halten können, zu unserer Quelle. Ich kann mir die größte Mühe in meinem Leben geben. Ich könnte alles dafür tun, aber ich könnte niemals deine Quelle sein, weil ich bin so gebaut wie du, dass ich Energie und Kraft verliere. Wir als Menschen, wie gläubig wir sind, wir verbrauchen Energie, wir verbrauchen Kraft. Aber es gibt jemand, der ist unerschöpflich in seiner Energie, in seiner Kraft, und das ist Jesus. Aber wir suchen dann Hilfe bei Menschen. Der Mensch soll mir helfen und der soll mir helfen. Und ich habe ja eine ganze Zeit dann noch mal immer Leute gefragt, und was schon bei Jesus mit der Sache? Nö, dafür komme ich ja zu dir. Ich habe mir so ab dieser Woche gesagt, in Zukunft werde ich sagen, ach, beim löchrigen Brunnen bist du angekommen. Bei der Zisterne, die Risse hat, die kein Wasser halten kann. Da bist du also, da willst du jetzt Hilfe haben. Weil wenn du zu mir kommst, ich kann dir nur den Rat geben, zur Quelle zu gehen. Ich bin nicht deine Quelle. Aber wir sind manches Mal so, die Jüngerschaft mit Monika Flach gemacht haben, wir sind manchmal so, sie hat ja so ein Bild dargestellt, so ein Rüssel, so ein Saugnapf, das ist wie bei diesen Tankflugzeugen, die in der Luft betankt werden. So. Und jetzt schlürfen wir den Herbert leer. Und auf einmal hat er selber keine Kraft mehr und das will ein Pastor sein. Naja, wie auch immer. Wir müssen uns an die Quelle halten. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn Jesus sagt, dass wir die beständige Gemeinschaft der anderen Gläubigen in der Gemeinde brauchen. Und wir meinen, wir brauchen es nicht und entscheiden uns, einen anderen Weg zu gehen. Dann können wir zumindest eines nicht mehr sagen, dass ich auf dem Weg Jesu bin. Weil der Weg Jesu ist mit seiner Gemeinde. Und der Weg Jesu ist mit seinem Wort. Der Weg Jesu ist in der Wahrheit des Wortes. Es ist ein gerader Weg. Ich möchte dich heute einladen. Du bist mal überführt worden, dass du falsch auf dem falschen Weg warst. Der Heilige Geist hat dich irgendwann überzeugt, überführt von, von der Sünde, von der Zielverfehlung, dass du nicht an Jesus glaubst und dass deshalb die ganzen Zielverfehlungen in deinem Leben geschehen. Ich wünsche mir von Gott, dass der Heilige Geist dich heute überzeugt, deine Hilfe und Kraft nicht mehr bei löchrigen Brunnen zu suchen, sondern deine Hilfe und Kraft an der Quelle direkt zu holen. Wer im Wort des Herrn ist, Psalm 1, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blätter nicht welken und so weiter. Alles, was er anpackt, gelingt ihm. Das ist zwiefach Böses, Jeremia, tut mein Volk. Sie haben mich verlassen, das ist schon mal nicht gut. Gott überlässt es uns natürlich. Er zwingt uns ja nicht, jetzt musst du bei mir bleiben. Aber das Zweite ist, dass wir jetzt Ersatzlösungen suchen. Jetzt muss der Mensch mir helfen. Damit sage ich nicht, dass wir nicht in bestimmten Situationen unseres Lebens auch seelsorgerliche Hilfe, Begleitung brauchen. Versteht, das ist nicht, was ich sage. Und die Bibel sagt, dass wir auch einander uns zusprechen und ermahnen sollen. Ich spreche davon, dass unser Leben uns nur gelingt, wenn irgendein Mensch uns sättigt. Davon spreche ich. Denn deine Sättigung muss von Gott kommen. Sie muss von Gott kommen. Sie muss immer von Gott kommen. In Jeremia 2,19 sagt er denn, und dann kommt natürlich, dass wir gezüchtigt werden, dass dieses verkehrte Leben bringt ja nicht nur Freuden mit sich. Es steht an einer Stelle geschrieben, du wirst, wenn du den Herrn verlässt, du wirst erfahren, welchen Schmerz und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht fürchten. Gott zu verlassen, die lebendige Quelle zu verlassen, bringt immer Schmerz mit sich, bringt immer Herzeleid mit sich, bringt immer Not mit sich. Und das ist auch, das bricht nicht plötzlich über uns rein, dass wir jetzt mal, ich spreche nicht davon von Gesetzlichkeit, jetzt sitze ich jeden Tag über meine Bibel, bloß, dass ich an der Quelle bin. Ah, bloß nicht weg von der Bibel. Ich spreche davon nicht. Ich spreche von einer inneren Haltung, des Angebundensein an Jesus. Diese innere Haltung, ich bin angebunden an Jesus. Aber mich, die lebendige Quelle haben sie verlassen. Und dann sagt er, das bringt Jammer, das bringt Schmerz, das bringt Kummer, das bringt Herzeleid. Und hier in Vers 19 sagt er, deine Bosheit züchtigt dich. Deine Abtrünnigkeiten, deine Zielverfehlungen strafen dich. Ich strafe dich nicht. Dein Lebensstil ist es, der dich straft. Wer auf das Fleisch sieht, was wird er ernten? Vom Fleisch das Verderben ernten. Das müssen wir ganz klar sehen. Ich hoffe, weil das ist nicht meine Absicht, ich hoffe nicht, dass du das in deinen Kropf Verdammnis heute hineinschluckst. Wisst, was ein Kropf ist? Hühner und Puten, die das alles so fressen und haben so einen Hals. Ne? Ja. Davon, die Taubenkopf, ne? Tauben. Ah. Wenn ich mal Tauben gefüttert hatte, in Mais und so weiter gab, da hatten die so eine Beule. Ja, so. Ich hoffe nicht, dass du das in deinen Verdammniskropf steckst, sondern dass du das in den Kanal des Lebens hineinfließen lässt und sagst, ja, ich will mich dem Herrn zuwenden. Und ich tue das und ich spreche nicht von Gesetzlichkeit. Ich werde uns nächste Woche, denke ich mal, ein sehr schönes Bild zeigen, um zu zeigen, wie gut du und ich es haben, wie einfach du und ich es haben. Wir haben es einfacher als Jesus. Wir haben es viel einfacher. Wir müssen weniger leisten, als er leisten musste. Ich will mal sehen, dass ich das nächsten Sonntag vielleicht mit euch mal anschaue. Deine Bosheit züchtigt dich, deine Abtrünnigkeiten strafen dich. Also was der Mensch sät, wird er ernten. Wenn ich im Fleisch gehe, ernte ich natürlich fleischliche Dinge. So erkenne, sagt er, und schau es dir mal an. Es ist schlimm und bitter, dass du den Herrn, deinen Gott, verlässt und dass meine Furcht nicht mehr bei dir ist, spricht der Herr. Er sagt, es ist bitter, deshalb ist es schlimm in deinem Leben. Es geht dir deshalb nicht gut, weil Jesus nicht mehr das Zentrum ist. Weil Jesus nicht mehr das Zentrum ist. Und ich lade dich ein, heute Abend so in dieses in die Quelle hineinzuspringen. In die Quelle hineinzuspringen, sagen, da will ich leben. Und ich weiß, gerade, und bitte verstehe es nicht falsch, auch gerade als Neubekehrte, wir brauchen ja den Rat und die Hilfe solcher Brüder und Schwestern, die länger im Glauben sind. Wir haben ja noch nicht gelernt, mit unseren Nöten umzugehen. Aber wir als Seelsorger sind immer bemüht, so geht es mir zumindest, zu helfen auf menschlicher Ebene, aber dann diesen Menschen auch nicht an mich zu binden, sondern ihn wirklich immer wieder in die Quelle zu stumpfen. Immer wieder in die Quelle rein. Du musst in die Quelle, du musst in die Quelle. Aber das mache ich ja anders. Ich sage nicht, du musst in die Quelle, sondern dann ist ja ganz klar, ist her, so, in die Quelle, ne? Okay, nein. So. Nee. Wir brauchen, und natürlich, wenn wir den Herrn verlassen haben und wir sitzen jetzt an so einer löchrigen Zisterne, jetzt sitzen wir da. Und dann ist man so vernagelt und verblendet, dass man nicht mehr klar blickt. Und da braucht man sicherlich mal jemanden, der sagt, hey, du sitzt am falschen Eimer. Du sitzt am Eimer, der durchgerostet ist. Du solltest mal wieder in die Quelle gehen. Und dann nimmst du jemanden an die Hand und führst ihn zurück. Und manches Mal wirst du das vielleicht 10-mal im Leben tun und manchmal auch 20-mal. Bei manchen ist das auch eine Lebensaufgabe. Dass du den Herrn, dein Gott, nicht fürchtest. Er sagt, denn von alters her hast du dein Joch zerbrochen, Vers 20, früher. Da hast du immer deinen Dickkopf haben wollen. Hast von alters her dein Joch zerbrochen. Das ist, so will ich leben, das ist meine Meinung. Ich bin der Alleinseligmachende nach dem Motto. Immer hast du es zerbrochen. Deine Bande hast du zerrissen. Ich muss mir doch nichts sagen lassen. Pack dich an die eigene Nase. Muss mir doch nichts sagen lassen. Ich will nicht dienen. Ja, das war, als wir nicht gläubig waren, war uns das fremd zu dienen. Das war uns fremd. Wir waren vom Stamme Nimm. Ich will mehr. Wir hatten mal einen Flyer, ich will mehr. Hätten wir vielleicht einen Euroschein drauf machen sollen, dann wäre vielleicht noch mehr gelaufen. Okay, ich will mehr. Du hast es zerbrochen, ich will nicht dienen. Und dann kamen wir zu Jesus und dann wurden wir verändert, unser Charakter verändert. Aber scheibchenweise ging es wieder, ja, was sagt, Gott nennt es anders. Als du bei mir, im Leben mit mir, satt geworden bist und fett geworden bist. Das meint jetzt nicht meine Speckschicht. Als du satt und fett geworden bist, wenn du nun das Gute des Landes, das Gute mit Jesus genießt, dann hüte dich davor, dass du nicht den Herrn, deinen Gott, verlässt und ihn vergisst und sagst, habe ich cool hingekriegt. Wisst ihr, wenn alles schief geht, dann sagst du, oh, wer hilft mir, dass ich es hinkriege? Und dann hat jemand dich aus der Patsche geholt und sagt, habe ich cool hingekriegt. Habe ich cool hingekriegt. Wie der Elefant und die Maus. Die Maus, die auf dem Rücken des Elefanten sitzt. Und der Elefant geht über diese Hängebrücke. Alles wackelt und schaukelt. Und als sie auf der anderen Seite sind, wischt sich die Maus den Schweiß von der Stirn und sagt, na, wie haben wir das hingekriegt? Wie haben wir das hingekriegt? Ja, wie haben wir das hingekriegt? So, ja, auch das musst du als Seelsorger vielleicht mal aushalten. Auch wenn ein Mäuschen auf deinem Rücken sitzt und du hast über die schwebende Brücke getragen und das Mäuschen sagt hinterher, na, du, das habe ich ja doch mal wieder echt gut hingekriegt. Dann kannst du doch als Erwachsener lächeln und froh sein. Vers 21. Ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe. Lauter echtes Gewächs. Wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks? Als wir zu Jesus kamen, da wurden wir verwandelt. Und wir wurden gepflanzt als ein edles Gewächs, als ein edler Weinstock. Einer, der Frucht bringt. Was sagt Johannes 15? Ihr seid die Reben in mir. Eine jede Rebe in mir die in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Sie bringt viel Frucht. Wir müssen nichts anderes tun, als in Jesus zu bleiben. Nur in Jesus zu bleiben. Und wir bleiben in Jesus und da heraus tun wir die Dinge, die auf dem Herzen Gottes sind. Und er sagt, ich hatte dich zu sowas gemacht. Und das ist ja, was er in Johannes 15 sagt. Und eine jede Rebe in mir, die nicht in mir bleibt, die verdorrt. Ist klar, sie ist nicht mehr an der Quelle. Sie ist am löchrigen Brunnen. Sie ist an der Zisterne, die Risse hat. Und dann bekommt unser Leben Risse. Und dann wird unsere Seele krank. Und das ist, was der Herr einfach so sagen möchte, schließ dich doch mal ganz fest an mich an und bleib mal bei mir. Und wenn dein Bruder oder Schwester um dich herum erkennt und sieht, dass du anfängst, scheibchenweise auf deinem Leben Dinge abzuschneiden oder Steine in dein Lebensboot zu werfen, das dein Boot zum Sinken bringt, wenn jemand dir sagt, du, ich glaube, du bist nicht mehr auf richtigem Kurs, dann erlaube dir doch wenigstens mal zuzuhören, was der andere sagt, ob er nicht tatsächlich Recht haben könnte. Und dann sagst du, ich will das überdenken. Ich will schauen, wenn das ist, weil wir sehen es nicht. Wenn du hergehst und ein Scheibchen abschneidest, das siehst du nicht. Die Wurst ist ja immer noch lang. Aber die anderen, die kommen, die ständig kommen, die sehen, die Wurst wird immer kleiner. Die sehen, das Leben geht flöten, das Leben Gottes geht flöten. Da, wo einmal kraftvolles Leben Gottes war, ist auf einmal Schwäche da. Es ist in allen Bereichen. Wenn wir uns hinbegeben, auch mit Menschen, mit denen wir uns begeben, das färbt immer ab. Und das gilt auch für Seelsorge. Ist etwas ganz Wichtiges. Wir können nicht nur dienen und Seelsorge ausüben. Wir brauchen unsere Zeit, wo wir selber in der Quelle sitzen, wo wir mit dem Herrn sind, wo wir ihn anschauen, wo wir uns beleben lassen, wo wir uns vielleicht auch mal wieder durchspülen lassen, wo vielleicht auch mal wieder ein Ölwechsel und ein Filterwechsel nötig ist. Wir müssen uns in diese Bereiche hineinbegeben und sagen, Gott, ich bin jetzt bei dir, damit du meinen Lebensmotor auf Vordermann bringst. Und wenn wir diese Zeit versäumen, dann wirst du irgendwann merken, dein Motor stottert, es rappelt alles, es kracht alles und du fährst in die Werkstatt und die Werkstatt sagt, ja, ihr ganzer Öltank ist verschlammt. Und du denkst, ich bin nie über den Acker gefahren, wie kann das passieren? Das ist Ölschlamm natürlich. Und dann funktioniert die Schmierung nicht mehr. Wir alle im Leben haben Abrieb. Wir haben alle im Leben Dinge, die an uns nähern, wo wir wirklich, ich sage das eher schon, Kraft verlieren, Energie verlieren. Und deshalb müssen wir immer wieder uns aufladen bei Gott. Er sagt ja nicht umsonst, wer in Sprachen betet, der lädt sich auf. Und das brauche ich auch zwischen Diensten. Oder wenn ich auch Gespräche gehabt habe, dann manches Mal, dann gehe ich ja nicht und sage vor dem nächsten Gespräch zu jemandem, sage du, oh jetzt, ich muss mal gerade ein bisschen beten gehen. Denkt der andere, oh, ich bin nur ein ganz schlimmer Fall, jetzt muss er für mich extra nochmal beten gehen. Nee, glaub mir, in dieser Zeit bete ich überhaupt nicht für dich. Es gibt nur einen, für den ich bete, das ist für mich. Für mich. Weil die anderen Gespräche haben mir Kraft gekostet. Da ist Energie verloren gegangen. Da ist Power weggegangen. Und wenn es keinen anderen Platz geht, dann gehe ich irgendwo auf ein Klo. Und wer in Sprachen redet, auferbaut sich selbst. Das ist mir ja ganz egal, ob jemand sagt, der sitzt aber lange auf dem Klo. Ja klar. Und dann geht er her und dann sitzt er auf dem Klo vielleicht und sagt, oh Rabashukatalabasai, wer in Sprachen redet, baut sich auf. Robokorabashakalabasai, wenn jemand reinkommt, sagt, vielleicht könnt ihr mal am Herbert gucken, ich glaube, dem ist schlecht, wie auch immer. Nein, ist nicht so, ist alles in Ordnung. Rabo Karabashi, wer in Sprachen redet, auferbaut sich selbst. Und dann gehe ich zum nächsten Gespräch. Und nach dem nächsten Gespräch fühle ich, ist genug Kraft da, ist genug Energie da, ist sie da oder nicht. Und wenn ich merke oder ich weiß, so und so ein Gespräch kommt auf mich zu, dann gehe ich wieder, nicht für dich, für mich. Ich will ja nicht auf dem Zahnfleisch nach Hause gehen. Dann gehe ich wieder und dann lade ich mich auf. Aber ihr merkt es ja, wenn ich hier durchs Gebäude laufe, ich bin mich immer am Aufladen. Ich habe nämlich die Ladestation immer bei mir. Und dann laufe ich hier durchs Gebäude. Da läufst du durchs Gebäude und singst. Als ich das anfing, einfach in Öffentlichkeit zu singen, das mache ich auch, wenn ich unterwegs bin. Selbst im Supermarkt, natürlich nicht so laut. Es kommen natürlich die tiefgefrorenen Hähnchen nachher noch aus der Truhe. Wie auch immer. Nee. Also da, aber du lädst dich auf. Ich lade mich auf. Ich nutze die Zeit zum Aufladen. Ich könnte natürlich auch durchs Gebäude gehen und mir überlegen, wer alles blöd ausgeschaut hat und wer alles blöd ist und wer noch blöd werden wird. Ja. Man kann ja alles. Nein. Warum? Ich gehe und will mich aufbauen. Ich will tanken. Gibt's Autofahrer unter uns? Ja. Tankt ihr manchmal? Macht ja mal Ölwechsel zwischendurch und Filterwechsel. Auch mal Luft in die Reifen. Ich meine, wenn du fährst und sagst, mein Auto fühlt sich immer so platt an, schau doch einfach mal auf die Reifen. Oder du denkst, ich meine, ist natürlich schlimm, wenn du kaum Luft drin hast. Früher wusstest du, Mensch, ich heb mal Bein und muss ein Stück höher reintreten. Wenn du natürlich fast einen Platten hast und sagst, bin ich gewachsen, es geht auf einmal so leicht. Nee. Wir brauchen Kraft. Und ich kann natürlich das. Ich könnte natürlich auch zu Marita gehen und sagen, Marita, ich habe nachher noch ein Gespräch. Kannst du jetzt mal für mich beten? Das wäre genauso. Marita, ich habe Hunger. Kannst du mein Steak essen? Ich will dir etwas sagen, das esse ich lieber selber. Wer konnte sich das jetzt wieder vorstellen? Aha. Das esse ich doch lieber selber. Weißt du, wenn ich sage, Marita, bete mal für mich. Oder bete mal in Sprachen für mich. Dann wird Marita sich aufladen. Und sie wird kräftiger werden. Und ich stehe daneben. Ich will mich aufladen. Ich will mich aufladen. Und ich lade mich auf. Deshalb rede ich in Zungen. Deshalb rede ich in neuen Sprachen. Deshalb singe ich in neuen Sprachen. Und erhebe dabei sicherlich auch den Herrn. Der Heilige Geist hat dich überführt aus dem alten Leben, dass du in Zielverfehlung warst, dass ohne Jesus alles daneben ging. Dann bist du mit Jesus gelaufen. Und irgendwie scheibchenweise ist dein geistliches Leben geschmälert worden. Dein wunderbar gut fahrendes Lebensboot, dieses Lebensboot, ein Drecksteinchen nach dem anderen vielleicht reingekommen, und es ist tiefer gesunken und tiefer gesunken. Ich verstehe nicht. Ich bin nicht mehr so mobil. Irgendwie ist das nicht so. Vielleicht musst du mal dein Boot putzen. Dein Lebensboot. Putz es mal. Mach mal die Steine wieder raus. Bring mal wieder die Farbe des Himmels da rein. Himmlischen Lack. Und dann wirst du merken, es geht wieder gut. Wir brauchen diese Zeiten der Erneuerung. Wenn wir am Anfang des Jahres als Mitarbeiter auch uns treffen und beten oder auch Gottes Wort anschauen, dann machen wir das ja nicht, weil wir jetzt besonders viel religiösen Eifer haben, sondern das machen wir, weil wir das brauchen. Wir brauchen das, mit Jesus zu sein. Und wir brauchen es, mit dem anderen zu sein. Wir brauchen das. Ein Christ, oder jemand, der sagt, er ist Christ und lebt ohne Gemeinde, kann kein kraftvoller Christ sein. Egal wie sehr er es mir beteuert, es ist nicht wahr. Da bist du in Verblendung und lebst in wirklich in einem Irrtum. Weil alleine schon, wir sind berufen zur Gemeinschaft der Gläubigen. Amen. Das ist, was der Apostel Paulus im Hebräerbrief sagt. Vernachlässigt nicht die Versammlungen. Warum? Weil dann hast du keinen, der dich mal ermahnt vielleicht. Keinen, der dich stützt. Kein, der mal sagt, hey, du hast zu viele Scheiben abgeschnitten. Aber in der Regel ist es so, wir meiden immer dann die Gemeinde oder Gemeinschaft der Gläubigen, wenn wir Angst haben, jemand könnte uns ja vielleicht auch mal korrigieren. Und dann wählen wir einfach unseren Untergang. Das ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht Gottes Plan. Es ist nicht sein Wille. Amen. So, ich lade dich jetzt ein, während wir noch den Herrn anbeten. Ich lade dich ein, einfach anzuschauen. Scheibchenweise, ist mein geistliches Leben verflacht? Ist es verflacht? Sag, Herr, ich will heute wieder ein Ganzer werden. Oder wenn du merkst, dein Boot ist am Sinken. Herr, ich will das in die richtige Ordnung bringen. Ich lade dich ganz einfach ein, hier nach vorne zu kommen und mit Gott zu reden. Ich werde jetzt keinen vom Gebetsteam hier nach vorne holen. Wenn du aber sagst, ich komme alleine nicht zurecht, ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann, bevor ich den nächsten Schritt gehen kann, vielleicht ist das jetzt so, dann sprich mich einfach an, ich bin ja hier vorne, und dann wird jemand mit dir sprechen und mit dir beten. Aber du solltest heute zu Gott kommen. Ich glaube, dass Gott zu dir gesprochen hat. Ich glaube, dass er zu dir gesprochen hat. Und schneid nicht mehr scheibchenweise von dir ab. Mach es nicht mehr. Nicht mehr ins Boot reintun. Lass Jesus das Boot ausfüllen, ja? Was sagt Jesus? Wenn der Geist vertrieben wurde, der Dämon ausgefahren ist, durchwandert er dürre Stätten und dann sucht er einen neuen Ort, wo er einschlüpfen kann. Er findet ihn nicht, dann kommt er zurück. Dann findet er das Haus leer, geschmückt, gereinigt. Du, unser Haus ist durch Jesus leer geworden von allem Müll. Es ist geschmückt und gereinigt worden. Aber es ist leer, sagt der Dämon, sagt Jesus, der sieht dann, das Haus ist leer. Dann holt er sich 7 andere, die schlimmer sind, und sagt, den werden wir, und dann kommen sie auch nicht und jumpen jetzt alle wieder rein. Das können sie gar nicht. Können sie nicht. Aber sie fangen an, dich zu durchwohnen. Sie schieben Gedanken wieder ein, da ein Scheibchen mehr weg noch, da ein Steinchen mehr rein. Sie durchwohnen. Jesus nennt es so dieses Durchwohnen. Und der Mensch, unmerklich geht er vom Leben Gottes, von der Seite Jesu weg. Das ist Abfallen von Gott. Merk es dir fürs ganze Leben. Geschieht nie plötzlich. Wenn ein Mensch abfällt, dann ist es, weil die Wurst an ihrem Ende angelangt ist oder das Boot zu voll geladen wurde mit Müll. Abfallen tut man nicht, wenn man, das geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der manches Mal über Wochen, Monate, Wochen, manchmal über Jahre geht. Es sieht alles gut aus, aber auf einmal ist es zu Ende. Und dann landet man bei den löchrigen Brunnen und Quellen. Und ich lade dich ein, komm zur Quelle, also zum löchrigen Brunnen, komm zur Quelle heute. Komm zur Quelle. Komm einfach zu Jesus. Jesus, du sollst wieder der Erste sein, die Nummer 1. Du sollst mich ausfüllen.